Die Tochter mit 10 hat heftig protestiert und der Kleine mit 6 hat gesagt, nur dass du es weißt, wenn du Bundeskanzler in Berlin wirst, komme ich nicht mit. Die Menschen wählen in erster Linie die Person und dann auch eine Person mit Parteibuch. Schauen Sie, ich bin jetzt 3-mal wiedergewählt worden mit Prozenten, die dann immer so zwischen 40% und 50% lagen. Und meine Partei dümpelt bei, auch in Leipzig, bei 14-12%. Man beginnt aufrecht stehend mit einer aufrechten Körperhaltung, möglichst gerade über seiner Körpermitte, um dann sich hinabzubeugen, möglichst mit gestreckten Knien, die Hände auf der Erde, den Lendenwirbelbereich zu dehnen und geht dann in den herabschauenden Hund.
Das ist meine schwerste Entscheidung, der Hauptstadt-Podcast der Funke Mediengruppe. Wir treffen Politikerinnen und Politiker, die unser Land und unseren Alltag prägen.
Wir sprechen in diesem Podcast mit unseren Gästen darüber, was die schwerste Entscheidung in ihrem Leben war. Welche hat sie nachts wach liegen lassen? Über welche denken sie vielleicht heute noch nach? Wir sind Julia Emmerich
und Jochen Gaugele aus der Funke Hauptstadtredaktion.
Heute sind wir einmal nicht in unserem Berliner Studio, sondern zu Gast im schönen großen Leipziger Rathaus bei Burkhard Jung. Er ist 1991 in den Osten gegangen, als viele andere gerade in den Westen gingen. Als junger Lehrer verließ er seine westfälische Heimat Siegen und machte Karriere in Sachsen, erst als Pädagoge, dann als Politiker. Seit 20 Jahren ist Jung jetzt Oberbürgermeister von Leipzig und aktuell Präsident des Deutschen Städtetags. Der SPD-Politiker ist 68 Jahre alt und hat inzwischen sein halbes Leben im Osten verbracht. Schön, Herr Jung, dass Sie heute bei uns im Podcast sind.
Danke für die Einladung, sehr gerne.
Was war Ihre schwerste Entscheidung?
Eine schwere Entscheidung, ob sie schwerste ist, weiß ich nicht genau, war schon der Weg von Siegen nach Leipzig 1991, dem Ruf zu folgen, hier eine evangelische Schule aufbauen zu können, ja, und mit Sack und Pack zu kommen.
Sie waren damals Anfang 30, warum Leipzig?
Es gab eher eine zufällige Begegnung der damaligen Initiative zur Gründung einer evangelischen Schule, einer christlichen Schule noch am Anfang, mit meinem damaligen Schulleiter. Ich war Lehrer für Deutsch und Religion und mein damaliger Schulleiter war der Vorsitzende evangelischer Schulen Deutschlands und sagte, Herr Jung, fahren Sie mal nach Leipzig. Da gibt es eine Initiative und die wollen gerne wissen, etwas zur Bedeutung des Religionsunterrichts für die Kanonbildung und des fachlichen Bezugs an Schulen. Er hatte aber schon im Hinterkopf, guckt euch den mal an, der könnte Schulleiter werden. Hat er mir aber nicht gesagt. Und so bin ich dann nach Leipzig gekommen.
Das war das erste Mal, dass Sie hier hergekommen sind. Was waren die ersten Eindrücke?
Es war unvergesslich. Es war März, also in der Tat, jetzt vor 35 Jahren. Es regnete ohne Unterlass, die Stadt war grau, die Abwässer wurden gar nicht mehr aufgefangen in den Kanalsystemen. Und ich habe gedacht, mein Gott, was ist hier für ein unglaublicher Investitionsbedarf. Und dann gab es einen Elternabend, ein Treffen mit in einem Pfarrsaal, in einem Gemeindesaal, wo ich vor ungefähr 30, 40 Menschen etwas über Religionsunterricht erzählt habe. Ja. Und ich hätte mir damals zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen können, dass ich nach Leipzig komme, sonst war eine spannende Situation und deutsch-deutsches Miteinander und die Teilung noch sozusagen spürbar jetzt, was passiert hier so?
Sie sind trotz dieses, ich sag mal, erschreckenden ersten Eindrucks nicht auf dem Absatz umgekehrt. Was war denn der Moment, der Sie hat ja hier eine Zukunft sehen lassen.
Vielleicht noch anekdotisch. Ich wurde empfangen von einem Mann, dessen Namen ich wirklich vergessen habe, damit sie sofort wissen, wir wollen keinen Schulleiter aus dem Westen. Und ich war völlig konsterniert, weil das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Habe das aber dann weggesteckt, ja, und wurde angerufen im Nachgang von einer wunderbaren, engagierten Frau, Mutter, Pädagogin, Elke Urban, ich möchte ihren Namen ganz bewusst nennen, weil sie damals so als eine unglaubliche Kraft hatte, Menschen zu überzeugen, etwas zu verändern in der Schulpolitik. Sie rief mich an, Herr Jung, Sie müssen nochmal kommen, wir möchten Sie gerne als Schulleiter haben. Und dann ging das eigentlich erst los, das war im April. Und das Nachdenken und was bedeutet das für meine Familie und die Kinder. Und sie hat mich dann so bekniet, nochmal zu kommen, dass ich auf dem Geburtstag meines Vaters am 4. Juli 1991 dann nochmal nach Leipzig gekommen bin, zum ersten Elternabend in der Peterskirche, wo es schon darum ging, um die Gründung dieser Schule. Und ich durfte ein Zukunftsbild einer modernen evangelischen Schule ausbreiten. Und das, ja, da hatte ich Feuer gefangen, ja.
Wie muss man sich denn das erste Gespräch mit Ihrer Frau vorstellen? Schatz, wir gehen in den Osten. Und Ihre Frau sagt, nö, klar. Wie war das? Also eine Siegener Familie, die Kinder waren, sagen Sie, wie alt waren die? Wahrscheinlich klein noch?
Ja, 10, 6 und 2.
Okay. Ja. Und jetzt soll's nach Osten gehen. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie Familienrat gehalten? Mit den kleinen Kindern sicherlich noch nicht, aber Sie und Ihre Frau? Nächtelange Debatten oder hat die sofort gedacht, super?
Nein, sie war überhaupt nicht amüsiert.
Okay.
Ja. Aber dann, sie kannte mich ja auch, wenn ich so dann plötzlich sowas im Kopf hatte. Und so war auch schon der erste Umzug von Münster nach Siegen. Also kurzum, sie wollte dann nicht im Weg stehen und hat dann alles mitgemacht, großartig mitgemacht. Die Tochter mit 10 hat heftig protestiert und der Kleine mit 6 hat gesagt, nur dass du es weißt, wenn du Bundeskanzler in Berlin wirst, komme ich nicht mit. Werde ich auch nicht vergessen.
Hat es weitergedacht, konsequent.
Ja. Kann ja alles noch kommen. Was war für Sie persönlich wichtig bei dieser Entscheidung? Was ganz Neues machen in einer ganz neuen Region? Pionier sein, Aufbauarbeit oder?
Also erstmal hat Elke Urban es auch verstanden, mir diese Stadt näher zu bringen. Ich bin dann nochmal im April hier gewesen und sie hat mich durch die Stadt geführt. Auerbachs Keller, Faust, Bachs Grab in der Thomaskirche, Mendelssohnhaus, wo er verstorben ist. Dann führt sie mich in den Park, wo Clara und Robert Schumann sich zum ersten Mal geküsst haben. Und ich habe gedacht, mein Gott, was ist denn hier alles passiert? Und also sie hat mich so wirklich so infiziert, so angefixt mit dieser Geschichte dieser Stadt. Die war großartig. Und natürlich dann als Höhepunkt die Nikolaikirche, 9. Oktober 1989 und diese friedliche Revolution, die da spürbar und greifbar wurde. Ich durfte dann auch Christian Fürder, den Pfarrer, kennenlernen aus der Nikolaikirche. Das war erstmal so das Umfeld, was mich dann wirklich angepikst hat und gefixt hat. Und das Zweite war natürlich als junger Kerl die Chance zu haben, eine Schule nach eigenen Vorstellungen entwickeln zu können und eigene pädagogische Ideen umsetzen zu können. Noch am Anfang als Verein, wo ich dann ausgeliehen wurde vom Kirchenkreis Siegen und dann später in die kirchliche Trägerschaft diese Schule überführen zu können. Also es war so beides. Es war dieser Spirit, dieser Geist dieser Stadt und es war zweitens die große Chance als junger Kerl, etwas mit eine Schule nach eigener Vorstellung entwickeln zu können.
Was war der Kern der eigenen Vorstellung in einem Satz?
Oh, es ist schwer in einem Satz, aber ich versuche es. Aus der Verantwortung eines Christenmenschen heraus die Freiheit des Evangeliums dann sozusagen im Alltag einer Schule auch in einem diakonischen Profil zu leben. Das heißt, Schule wirklich frei zu verstehen. Freie Trägerschaft heißt, möglichst unabhängig von Lehrplänen, möglichst unabhängig von staatlichen Vorgaben im Rahmen des grundgesetzlichen Auftrags, aber mit einem hohen Freiheitsgrad eigene Ideen, eigene Entwicklungen, Schulleben zu entwickeln, wo Kinder selbstbestimmt ihren ihren Lebensweg begleitet sehen und zu eigenen Entscheidungen kommen. Ich hatte da schon die Idee, ein eigenes diakonisches Profil zu entwickeln oder Spiritualität auch zu einem Stück Alltag werden zu lassen in einer Schule. Ich habe Gottesdienste gestaltet, jeden Montag mit der Gitarre zusammen die Andacht zu halten. Also das, ich glaube, das war das vielleicht auch sehr naiv am Anfang. Ich mache jetzt sozusagen, so wie ich meine, was gute Schule ist, das möchte ich jetzt hier zeigen und leben.
Aber Sie stießen in diesem Jahr auf Kinder, auf Schülerinnen und Schüler, die aus einem sozialistischen Realismus kamen, die aus einem Land kamen, in dem Freiheit eine Sache war, die man sich wirklich hart erkämpfen musste. Wie haben Sie die Schülerinnen und Schüler damals erlebt? Vor allem im Gegensatz zu den Siegener Kindern, die Sie gerade ja noch im Gefühl hatten.
Ich habe da gar keinen großen Unterschied gespürt.
Okay.
Wir sind sehr, sehr pragmatisch vorgegangen. Dort, wo es die meisten Anmeldungen gab, haben wir Klassen gebildet. Ich hatte 121 Kinder im ersten Jahr. In Klasse 1, in Klasse 4, zwei Klassen 5 und eine Klasse 6. So, da waren die meisten Anmeldungen. Das haben wir begonnen. Da hatten wir die Möglichkeit, die Lehrkräfte zu bekommen. Und die Kinder waren Kinder. So. Anders waren die Eltern.
Okay, was war anders?
Da war ich empfand einen unglaublich hohen Vertrauensvorschuss, den man mir gegeben hat. Dem vertrauen wir unsere Kinder an, weil der scheint es anders zu machen als der sozialistische Schule, die wir selbst
obwohl
als Eltern...
Obwohl er aus dem Westen kam. Ich habe gerade noch diesen Satz dieser anderen Mutter in Erinnerung.
Ich glaube, das war umgekehrt. Das war eher, 1991 war das ein Vorteil, weil man sagte, der ist unbelastet, der kommt mit klaren Vorstellungen von evangelischer Freiheit. Und wir durften Unterschlupf finden in einem Schulgebäude, wo eine Förderschule und eine polytechnische Oberschule untergebracht waren. Damals Wolfgang Tiefensee war Schulamtsleiter, der uns dieses Schulgebäude dann zum Teil... Der spätere Oberbürgermeister, spätere Verkehrsminister. Also der war damals ganz normal Schulverwaltungsamtsleiter und sagte, also wenn ihr den Jungen als Schulleiter einsetzt, dem gebe ich sozusagen 5, 6 Räume, dass er da beginnen kann. Also so ging das eigentlich los. Und es war überhaupt nicht zu spüren, dass ich habe damals nicht gespürt Ost und West, sondern ich habe gespürt, es waren Eltern, die für ihre Kinder das Beste suchten, die mir einen ganz großen Vertrauensvorschuss gaben, weil sie glaubten, der macht's anders, der lässt wirklich das Kind in seinem Eigenrecht Kind sein und sich entwickeln lassen. Das kam später, diese Ost-West-Geschichten kamen viel später. Ich habe am Anfang übrigens auch nur Widerstandskämpfer kennengelernt, ja. Also jeder hat jedenfalls gesagt, er sei einer gewesen. Und darüber könnte man auch lange nachdenken. Also 1991 gab es in Leipzig nur Leute, die mit auf der Straße waren. Mhm.
Haben Sie einen Rat für Leute, die überlegen, von West nach Ost zu gehen, damals und heute? Was muss man tun, damit es klappt?
Also ich glaube, ganz, ganz wichtig war, sich ganz und gar einzulassen, mit Familie zu kommen, den Lebensmittelpunkt zu verlagern, nicht eine Hintertür offen zu haben oder Dimido zu leben und am Wochenende wieder in die alte Welt zu kommen, sondern das ist das Erste und Wichtigste, sich ganz und gar einlassen und mit Zack und Pack auch wirklich die neue Lebenswelt zu seinem Lebensmittelpunkt zu machen. Das Zweite, ich habe unglaublich viel zugehört, ich habe die Geschichten gehört, ich wollte verstehen, was war die Stasi? Was hat die gemacht? Was hat das bedeutet für den Einzelnen? Ich habe von Anfang an versucht, auch eine Mischung hinzukriegen im Kollegium, im Lehrerkollegium, Ost-West-Biografien dann auch zu mischen in diesem Lehrerkollegium, um sich gegenseitig die Geschichten zu erzählen und zuzuhören. Und ich vermute mal, das wird heute nicht ganz, ganz anders sein. Also ich kann nicht sozusagen in einem Gaststatus versuchen, meinen beruflichen Weg zu gehen, sondern ich muss mich einlassen.
Das ist ein Rat, unabhängig von der Himmelsrichtung, wo man hingeht. Einfach einlassen. Und bereut haben Sie es nie, den Schritt?
Nein, nie. Mhm. Nie, weil diese Stadt so großartig ist und ich damals schon gesehen habe, was da für eine Kultur und eine Tradition und eine Geschichte in dieser Stadt lebt. Und das hat mir so viel gegeben und so viel Neues gegeben und so viel Kraft auch und Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Nein, ich habe es nie bereut.
Und es war vielleicht auch ganz schön, aus Siegen wegzukommen. Wir erinnern mal alle, die beim Stichwort Siegen nicht gleich dran denken, dass es natürlich mal eine Zeit gab. Jetzt kommt der gemeine Moment. Der gemeine Moment, also für alle, die Siegen vielleicht nur von der A45 als Abfahrt kennen oder wissen, dass es 60 Kilometer südlich von Arnsberg liegt, wo ja unser Bundeskanzler herkommt. Also eine Ecke, die vielleicht nicht so zu den Hotspots des Landes gehört. Und dann passierte auch noch was ganz Schreckliches. 1996, da waren Sie allerdings schon ein paar Jahre in Leipzig, erschien ein bitterböser Text mit der Überschrift: Was ist schlimmer als verlieren? Antwort: Siegen. Konnten Sie Siegen ganz gut verlassen, weil Sie einfach nach Leipzig durften? Oder ist Siegen schon Ihre Herzensheimat?
Also erstmal ist Siegen völlig unterschätzt. Völlig unterschätzt.
Jetzt kommt der Werbeblock für Siegen.
Es ist die waldreichste Gegend Deutschlands und die Stadt hat sehr viel zu bieten. Und nein, ich bin mit Herz und Seele durchaus auch meiner Heimat verbunden. Ich sage immer, die Heimat bleibt und ist ohne Zweifel auch die, wo meine Eltern gelebt haben, wo meine Geschwister noch leben. Aber in der Tat, wenn ich an Kultur denke, wenn ich an Internationalität denke, wenn ich an Wissenschaft, an Exzellenz, dann in der Tat ist das ein Riesensprung von Siegen nach Leipzig hier.
8 Jahre nach Ihrer Ankunft kam dann der Schritt in die Politik. Warum wird man Politiker, wenn man so leidenschaftlich Pädagoge ist?
Ach, ich habe das damals gar nicht als einen Sprung in die Politik verstanden, sondern die Stelle des Beigeordneten für Jugend, Schule und Sport wurde frei, weil der Vorgänger Tiefensee Oberbürgermeister wurde. Wir kannten uns sehr gut, waren befreundet und bei mir kam der Gedanke, und insofern war das auch eine schwierige Entscheidung, Schule kennst du dich aus, Jugendarbeit, da kommst du her, Sport ist dein Hobby. Du willst doch nicht bis an dein Lebensende Schulleiter bleiben. Also so nach 7 Jahren etwas Neues zu versuchen, etwas anderes zu tun, hat mich sehr gereizt. Und insofern wollte ich eher inhaltlich bewegt und motiviert agieren. Bin dann auch später erst in die Partei eingetreten. Ich war parteilos 1999, als ich in die Politik ging. Aber das war ein Schritt von der Überlegung her. Es ist ein nächster Schritt in deinem Leben möglich, etwas anderes zu tun. Diese 7 Jahre, die haben schon eine Bedeutung, so etwas zu tun nach 7 Jahren.
Ihre damalige Ehefrau hat viele Jahre später, nachdem sie sich getrennt hatten, ein sehr hartes Urteil über diesen Schritt gefällt. Sie hat gesagt in einem Interview: Könnte ich jetzt noch mal 15 Jahre zurückspulen, würde ich mich gegen die politische Arbeit meines Mannes entscheiden. Ich glaube, dass er ein hervorragender Pädagoge ist. Die Politik hat ihn verändert. Hat die Politik ihn verändert?
Ja, habe ich auch sehr oft drüber nachgedacht. Natürlich verändert jede berufliche Tätigkeit auch dein Fühlen, dein Leben, dein Handeln vielleicht auch. Also die Haltung, glaube ich, hat sich nicht geändert. Ich habe immer versucht, aus einer bestimmten ethischen, politischen Überzeugung her, sowohl als Lehrer zu arbeiten, aber auch später als Beigeordneter oder dann als Oberbürgermeister. Aber natürlich ist die zeitliche, eine Quantität an Lebenszeit, die man diesem Dienst widmet, eine andere. Hinzu kommt dieser unglaubliche Druck, der auch medial entsteht. Man ist plötzlich eine ganz andere Person des öffentlichen Lebens, eine andere Beobachtung. Ich sehe es nicht ganz so wie meine erste Frau, aber ohne Zweifel verändert das politische Leben deinen Alltag, dein Leben. Ja. Du gehst eben nicht mehr unbefangen irgendwo ins Restaurant, sondern wirst eben beobachtet.
Auf einmal fehlte die gemeinsame Zeit, hat Ihre Frau gesagt. Haben Sie die Zeit dann mit Ihrer Frau, mit Ihren Kindern vermisst oder sehen Sie das anders? Sagen Sie, mir ist es schon gelungen, das alles unter einen Hut zu bringen?
Nein, das stimmt. Es sieht die Zeit, die Qualitätszeit auch für die Kinder, die vermisse ich sehr wohl, ja. Das ist, da berühren Sie eine wunde Stelle.
Ihre jetzige Frau ist deutlich jünger und sie ist, wie wir gesehen haben, Yoga-Lehrerin. Kommt sie mit dem ja, aufreibenden Beruf, den vielen Verpflichtungen, dem öffentlichen Leben ihres Mannes besser klar, weil sie einfach eine Technik hat, damit umzugehen? Und wie profitieren Sie von dieser Technik? Nein, aber zunächst mal.
Also erstmal mal so.
Ja.
Sie fordert natürlich auch ganz anders ein, dass ich mir wirklich Zeit nehme. Und vielleicht hat auch die Erfahrung der ersten gescheiterten Ehe zur Folge, dass man sich mehr bewusst macht und mehr bemüht, in der Tat dann auch dafür Zeit zu haben, was das Familie eben nicht zu kurz kommt. Aber es ist und bleibt auch jetzt immer ein Thema, natürlich.
Gibt es eine Yoga-Übung, die Ihnen hilft, wenn der Tag mal eine Katastrophe war?
Also ich mache viel zu wenig Yoga, aber der Sonnengruß hilft.
Beschreiben Sie mal allen denen, die nicht wissen, was der Sonnengruß ist, kurz den Sonnengruß, nur damit wir jetzt nicht alle googeln müssen.
Also man beginnt aufrecht stehend mit einer aufrechten Körperhaltung, möglichst gerade über seiner Körpermitte, um dann sich hinab zu beugen, möglichst mit gestreckten Knien, die Hände auf der Erde, den Lendenwirbelbereich zu dehnen und geht dann in den herabschauenden Hund. Damit ist gemeint, die Hände liegen vorne und die Füße stehen hinten in einem V, um dann in den Liegestütz oder in den halben Liegestütz zu gehen, sich dann wiederum zu strecken und zu dehnen und wieder nach oben in der Rückwärtsbewegung zu kommen, ja.
Vielen Dank.
Zum Nachmachen. Man könnte direkt einsteigen, kurz nochmal zurück.
Um dann wieder aufrecht stehend über der Körpermitte zur Ruhe zu kommen.
Fast 40 Jahre nach der Wende, gibt es noch Osten und Westen? Wie finden Sie, dass noch unterschieden wird?
Ich finde es, um es mal salopp zu sagen, völlig irre, wie hier unterschieden wird. Ich habe mir nochmal vergegenwärtigt, stellen Sie sich bitte 35 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg vor. 45 und wir sind jetzt im Jahr 1980. 1980 habe ich geheiratet. Der Zweite Weltkrieg war unglaublich weit weg. Dazwischen war die Studentenbewegung, dazwischen war die Auseinandersetzung mit der Shoah, mit dem Holocaust und eine Veränderung und eine demokratische Grundhaltung in Westdeutschland, in dem ich ja damals lebte, wo wir nicht thematisiert haben mehr 1980, was die Situation der Täter von 45 für Funktionen haben. Und wenn ich jetzt heute schaue, wie wir 35, 36 Jahre nach der deutschen Einheit immer noch darüber reden, dann erscheint mir das geradezu seltsam, dass wir hier immer noch einen Konflikt zwischen Ost- und Westdeutschland aufrechterhalten, der angeblich aufgrund der politischen Systeme bis heute wirkt. Ich glaube, wir werden mit dieser Ost-West-Thematik dem eigentlichen Thema nicht gerecht, sondern es geht, der Unterschied zwischen Nord- und Süddeutschland ist bestimmt genauso groß wie zwischen Ost- und Westdeutschland. Wenn wir darüber reden, was los ist, dann müssen wir über die Machtverhältnisse reden, über die Besitzverhältnisse reden, über die Transformationserfahrungen reden. Aber es ist nicht, aber medial wird eigentlich ein Ost-West-Gegensatz stimuliert, der nicht dem Rechnung trägt, dass heute die Hälfte der Bevölkerung groß geworden ist in einem vereinten Deutschland.
Ja. Ist die treffendere Unterscheidung dann nach Regionen und Bundesländern? Würden Sie sagen, Sie sind Sachse geworden? In der Zeit?
Ich bin Leipziger.
Mhm. Was eine Insel in Sachsen ist.
Da ist es schon für mich fremd. Ne? Ich bin auch nie Westfale gewesen. Verstehen Sie? Ich glaube, dass wir damit nicht der Sache Rechnung tragen, sondern es gibt einen Heimatbegriff, es gibt einen Zuhausebegriff. Ich würde sagen, ich bin zu Hause in Leipzig, meine Heimat ist Siegen. Und dann gibt es unterschiedliche Lebenserfahrungen und Lebenswirklichkeiten, die sich aber soziologisch beschreiben lassen. Der wirkliche Unterschied zwischen der ehemaligen DDR, den neuen Bundesländern und in den alten Bundesländern, ist doch der, dass Besitzverhältnisse anders liegen. Dass andere Transformations-Zugverhältnisse erlebt worden sind. Dass Menschen sich so unglaublich rasant hier auf neue Dinge einlassen mussten. Und dass natürlich dieses wirkt hinein in die zweite, in die dritte Generation. Und darüber müssen wir sprechen, aber ich glaube, wir werden mit dieser schlichten Ost-West-Thematik der Sache nicht gerecht. Ich glaube sogar, dass in Saarbrücken oder im Saarland eher verstanden wird, in welcher ökonomischen Abhängigkeit sich Menschen im Osten fühlen, als sich Ostdeutsche das vielleicht vorstellen können. Oder Menschen im Ruhrgebiet, in Duisburg, in Gelsenkirchen, in Wuppertal.
Die Transformation erlebt haben.
Gibt es viele, viele Schnittmengen, die wir diskutieren können. Und es ist ja kein Zufall, dass auch politische Verhältnisse sich so abbilden. Wenn Sie mal schauen, wenn der AfD jetzt in Rheinland-Pfalz bei 18% liegt, wenn eine Stadt wie Kaiserslautern ganz ähnliche Wahlverhalten zeigen, die wir im Osten kennen. Es hat etwas mit der ökonomischen Situation zu tun. Es hat etwas mit den Transformations- und Lebenserfahrungen der Menschen zu tun und dem Gefühl, vielleicht nicht gehört zu werden, abgehängt zu werden. Aber das gibt es im Westen eben auch. Und darüber müssen wir sprechen.
Es gibt viele, die beobachten gerade interessanterweise unter Jüngeren eine aufkommende oder sich verstärkende DDR-Nostalgie. Beobachten Sie das auch? Und wenn ja, was glauben Sie, woran das liegt? Das sind ja oft dann Generationen, die tatsächlich selber keinerlei eigene DDR-Erfahrung mehr haben, die das vielleicht von ihren Eltern übernommen haben, von ihren Großeltern oder im Osten plötzlich dieser Nostalgie gegenüberstehen und das auf eine Weise attraktiv finden.
Ich bin jetzt nicht der Psychologe, aber wir wissen ja, dass sozusagen in Familiengeschichten immer wieder auch eine zweite, eine dritte Generation notwendig ist, um bestimmte Dinge anders zu machen oder genau nachzuahmen, die man erlebt hat. Ich gehe jetzt nochmal von mir aus. Mein Engagement, überhaupt politisch zu werden, politisch zu denken, ist ganz wesentlich beeinflusst durch die Erfahrung meines Vaters, der ein U-Boot-Fahrer im Zweiten Weltkrieg war. Aufgrund seiner Kriegserlebnisse habe ich den Kriegsdienst verweigert und bin sozusagen politisch aktiv geworden, insbesondere durch die grauenhaften Taten der Nationalsozialisten politisiert worden. Das heißt, natürlich wirkt eine Familiengeschichte immer in der nachfolgenden Generation nach. Und so stelle ich mir auch vor, dass Kinder und Enkel immer wieder auch aus der eigenen Familiengeschichte ableiten, was sie für Inhalte und für Haltungen einnehmen. So, und dann kommt etwas hinzu, dass diese Demokratie global, aber eben auch regional und national in der Krise ist und man erlebt, dass irgendwie dieses System, was wir gerade fahren, einen Vertrauensverlust erlebt auf vielerlei Hinsicht und sich dann sozusagen nach etwas zu klammern, von dem die Eltern vielleicht verklärt sprechen, erscheint mir zumindest bedenkenswert. Ja.
Wie erklärt denn der Pädagoge in Ihnen, dass so viele Schülerinnen, Schüler, junge Leute, die, sagen wir mal, rechte Subkultur inzwischen so attraktiv finden, dass sie in weiten Teilen inzwischen zur Alltagskultur geworden ist. Also rechts sein ist normal, ist nicht mehr die Protesthaltung, sondern ist die Jugendkultur.
Und unglaublich, wie rasant sich das, wie schnell sich das entwickelt hat. Ja.
Was sagt der Pädagoge, woran liegt das? Und natürlich auch, was kann man dagegen tun? Aber erstmal,
hätte ich jetzt die einfachen Antworten, würde ich wahrscheinlich ständig Vorlesungen und Buchbesprechungen machen, aber es hat schon mit der Sehnsucht zu tun nach Halt und nach Orientierung, das glaube ich ganz sicher. Entwurzelungserscheinungen. Ich erkläre das auch mit internationalen Entwicklungen. Ja, wir sind eben nicht losgelöst von einer globalen Situation. Wenn ich mir angucke, wie die Rechte reüssiert, und zwar von Trump in den USA bis Orban in Ungarn, von Schweden bis Italien, sieht man ja sozusagen eine, eine generelle Sehnsucht offensichtlich der Menschen nach Überschaubarkeit, nach völkischem, überschaubaren Heimatgefühl, Angst vor Überfremdung, Angst vor unklarer Situation, globale Finanzströme, Kriegssituationen, Umweltkatastrophen, Klimafragen. Alles das führt ja dazu, dass Menschen sich eher danach sehen, wieder nach dem, ich habe es mal genannt, nach dem Modelleisenbahn Deutschland, ja, wo alles klar ist, wo die Züge
Idylle.
Fahren, die Idylle, wo die Schranken auf und zugehen, das Mädchen mit den blonden Zöpfen da vorne. Also ich glaube, dass in der Tat die globale Situation eine unmittelbare Wirkung hat auf das persönliche Empfinden und Streben und dass die Sehnsucht des Menschen nach Überschaubarkeit und Halt und Sicherheit so das ein wesentliches Moment ist. Und da geht es darum, wie schaffen wir es wieder jungen Leuten, die dieses Vertrauen in Demokratie, in demokratische Spielregeln wie schaffen wir es, jungen Menschen zu vermitteln, dass es sich lohnt für die Freiheit des Wortes, für die Vielfalt, für die Buntheit einer Gesellschaft einzutreten.
Sie haben geschildert, wie Sie zur SPD gekommen sind und in die SPD gekommen sind. Und ein Teil des Bildes, das Sie gerade beschreiben, ist ja auch, dass gerade Leute, die SPD gewählt haben, zur AfD gehen, die Arbeiter, die Leute, die 3.000 Euro im Monat verdienen. Wie erklären Sie sich das? Was ist da schiefgelaufen? In Ihrer Partei auch?
Also vielfach ist genau diese Erdung verloren gegangen. Es war deutlich zu beobachten, dass seit den 80er, 90ern auch in der SPD sehr, sehr stark eine Akademisierung stattgefunden hat, auch von Themen. Die Jusos haben sich sehr stark zu einem studentischen Jugendverband entwickelt. Die Themen sind nicht mehr die der sozialen, direkten Gerechtigkeit, die ich erlebe an meinem Arbeitsplatz. Die Veränderung der Arbeiterschaft insgesamt spielt eine Rolle. Ne? Wir haben ja die großen Industriearbeiterschaften gibt es nicht mehr. Das ist ein Punkt. Man könnte auch sagen, die Sozialdemokratisierung der Christdemokraten hat dazu auch beigetragen, dass man sozusagen nicht mehr genau identifizieren kann, wofür steht denn diese Sozialdemokratie. Und in den großen Koalitionen ist es dann noch ununterscheidbarer geworden. Das Profil zu finden, ja, Grüne, Bündnisgrüne haben uns sozusagen an der progressiven Ebene vielfach Themen weggenommen. Christdemokraten haben sehr viel stärker, insbesondere in der Merkel-Zeit, die sozialdemokratischen Themen okkupiert. Und dazwischen ist es so ein Stück weit zerrieben worden. Das ist das eine Thema. Klassische Arbeiterschaft minimiert, weniger geworden.
Ist die SPD überflüssig geworden?
Nein, ich glaube das nicht. Ich glaube das wirklich nicht. Ich glaube, dass die Frage der sozialen Gerechtigkeit, der Freiheit, der Chancen, Gleichheit, dass diese Fragen von existenzieller Bedeutung sind und wir haben es nicht geschafft, das wirklich deutlich zu zeigen.
In vielen Ländern Europas sind sozialdemokratische bis sozialistische Kräfte komplett verschwunden. Bärbel Baas und Lars Klingbeil, die aktuellen Parteichefs, suchen auch händeringend nach einem Weg und finden ihn nicht. Können Sie mit Ihrer West- und Osterfahrung einen Hinweis geben, wo es hingehen könnte, wenn die beiden sie fragen, was sie sicher auch tun?
Ich fürchte, ich habe auch keine einfache Antwort, weil das Amt des Oberbürgermeisters, was ich bekleide, ja sehr stark personalisiert ist. Ja? Die Menschen wählen in erster Linie die Person und dann auch eine Person mit Parteibuch. Schauen Sie, ich bin jetzt dreimal wiedergewählt worden, mit Prozenten, die dann immer so zwischen 40% und 50% lagen. Und meine Partei dümpelt auch in Leipzig bei 14, 12%. Insofern ist die eine Antwort, die ich habe, es ist sehr stark auch eine Frage von Persönlichkeiten, die für die Menschen anfassbar und glaubhaft werden. Und wir haben auf der kommunalen Ebene großartige sozialdemokratische Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Wir haben dort ein Standing, was gut ist. Aber es schwappt nicht hinein in die parteipolitische Brille. Und das scheint ja insgesamt eine Entwicklung zu sein, dass Menschen sehr stark personalisiert Politik empfinden und nicht mehr nach Parteibuch wählen. Es gibt keine klassischen sozialdemokratischen Wähler mehr, sondern man schaut eher auf die Person, ist mein Eindruck.
Und es fehlen die starken Persönlichkeiten auf Bundesebene.
Ja, vielleicht fehlen auch die Willy Brandt und die Helmut Schmidt. Mhm. Ja.
Was sagen Sie jenen auch in der SPD, die sagen, man kann die AfD so bekämpfen, indem man sie verbietet?
Nein, ich bin dezidiert gegen ein Verbot. Ich glaube, dass wir mit unserer ganzen Haltung, mit Klarheit und mit klaren Linien offenlegen müssen, wessen Geistes Kind diese Partei im Prinzip ist. Und wir haben das in Leipzig immer die ganzen Jahre getan. Ich habe mich nie da versteckt, sondern mit den ersten Legida-Demonstrationen, das war das Leipziger Pendant zu Pegida in Dresden, da haben wir sozusagen ein breites Bündnis gesucht und gefunden, um zu sagen, stopp, das wollen wir nicht. Und wir sind natürlich nicht frei von den gesamten Entwicklungen, auch bei uns ist die AfD gewachsen, aber ich muss sie inhaltlich stellen. Ja. Ich muss sie bei dem packen, für das sie stehen. Und man kann ablesen, was diese Partei will. Wenn ich mich mit dem Parteiprogramm der AfD jetzt in Sachsen-Anhalt beschäftige, da wird mir Angst und Bange gehen. Niemand kann sagen, er hätte es nicht gewusst. Da steht klipp und klar, was man von Kirche hält. Von diesem ganzen rot-grünen Gesülze, ja. Dort steht ganz klar, was man für eine Kulturpolitik will. Und das ist ganz klar autoritär. Das ist abgrenzend, das ist ausschließend, zutiefst undemokratisch.
Herr Jung, Ihre Partei, die SPD, ist ja relativ klar bei der Frage, sollte man das Renteneintrittsalter noch weit über die 67 hinaus schieben. Nun sind Sie in der Denke der SPD schon ein Jahr drüber. Wie ist es denn mit 68 noch sehr anspruchsvoll zu arbeiten?
Also mir macht das Spaß. Mir macht das Spaß. Aber ich glaube, es ist wirklich ein Unterschied, ob Sie Dachdecker sind oder Oberbürgermeister, ja.
Das heißt, Ihr Dachdecker-Job ist anstrengender als Ihr Oberbürgermeister?
Ich glaube, körperlich schon, ja. Also zumindest in einem anderen körperlichen Ausmaß anstrengend. Auch wir gehen auf unsere Knochen und auch wir gehen an die Grenze dessen, was wir aushalten können. Aber in dem Moment, wo du diese Trennung zwischen Leben und Arbeiten, zwischen privat und öffentlich gar nicht mehr so vollziehst, sondern du rund um die Uhr für deinen Job lebst, hast du eine andere Anspannung, einen anderen Stress, als wenn du körperlich wirklich ich bleib bei dem Dachdecker, auf einem Dach noch sozusagen Gleichgewicht halten musst und bei Wind und Wetter körperlich die Arbeit in den Knochen hast. So. Und ich glaube, wir müssen da differenzieren. Eine Flexibilisierung von Möglichkeiten im Alter zu arbeiten halte ich für sehr sinnvoll. Menschen sollten stärker entscheiden können, aber es braucht auch einen Schutz, insbesondere derjenigen, die ganz, ganz viel weggeschleppt haben in ihrem Leben. Denken Sie an den Tiefbau, denken Sie an Hochbau, denken Sie an Arbeiten, die auch körperlich anstrengend und schwer sind. Ich denke an die Krankenschwester, ich denke an den Pfleger. Ich glaube schon, dass es da auch einen Schutz braucht, ja.
Was können Sie denn mit 68 besser als zu Zeiten, als Sie noch deutlich jünger waren?
Also vieles geht ganz leicht von der Hand.
Ja, aus Routine oder? Sagen Sie mal ein Beispiel. Was gelingt Ihnen heute leichter oder besser?
Zum Beispiel Aktenberge abzuarbeiten geht viel, viel leichter von der Hand, weil ich so schnell lesen kann, wie ich es als junger Mensch nicht konnte oder den Ehrgeiz hatte, alles wirklich bis ins Letzte zu lesen.
Die Routine und die Erfahrung hilft?
Erfahrung hilft. Viele Themen, die auf der tagesaktuellen Agenda auftauchen, die kennt man schon. Es gibt auch Muster, die man natürlich im Miteinander entwickelt hat. Es gibt Techniken der Gesprächsführung, der Verhandlungsführung, weil es leichter macht. Schwieriger macht's ja auch die körperliche Konstitution, ne? Also da zwickt der Rücken und dann kann man nicht mehr so lange stehen und so. Das macht schon was aus, ja. Und vielleicht auch die Möglichkeit, also gleichzeitig 5 Bälle in der Luft zu haben und das lässt auch nach.
Das lässt nach. Also das besser nur 4. Nach.
Ja, besser nur 4.
Sie haben eben so eine.
Aber man kann besser unterscheiden, welche 4 in der Luft sein müssen.
Und welcher schon mal unten kullern darf.
Welcher durchkullern darf, ja.
Sie haben eben so eine sehr schöne Differenzierung betrieben. Sie fühlen sich in Leipzig zu Hause. Ihre Heimat ist aber Siegen. Wollen Sie im Osten alt werden oder gehen Sie zurück nach Westfalen?
Ich gehe ziemlich sicher nicht zurück nach Westfalen, sondern bleibe in dieser Gegend hier, ja. Weil sie eine unglaubliche Lebensqualität zu bieten hat.
Gehört zu den Dingen, die Sie hier halten, auch der Fußballclub RB?
Also der hält mich nicht, aber ich finde natürlich die Geschichte von RB großartig, ja. Ich bin jetzt nicht der Fußballfan, der in den letzten Verästelungen noch in Bettwäsche schläft.
Aber Sie gehen ins Stadion auch manchmal,
oder? Aber ich gehe ab und zu ins Stadion, ja. und freue mich wahnsinnig über diese Entwicklung. Ja, ich stelle sich mal vor, wie verrückt war das denn? Wir bauen ein Stadion und haben keinen Fußballverein. Ja. Und haben dann erst das Stadion stehen und dann wartet man, bis ein Fußballverein kommt. Also das war schon ein Wagnis und ich freue mich natürlich sehr, sehr darüber, dass das gelungen ist. Ja.
Und wann werden Sie Meister?
Ach, vor 2 Jahren hätten sie die Chance gehabt. Ich glaube, es dauert noch ein bisschen. Die Bayern haben einfach zu viel Geld.
Obwohl Red Bull ist ja auch nicht arm.
Naja, es gehört ja noch mehr dazu. Also die gesamte Infrastruktur von Bayern München, das ist nochmal eine Stufe mehr, ja.
Aber Sie haben Jürgen Klopp.
Na, mal gucken.
Muss er zurück auf die Trainerbank?
Ich sag dazu nichts. Ich sag dazu nicht.
Jetzt machen wir noch alle zusammen den Sonnengruß.
Den Sonnengruß.
Und bedanken uns aber erstmal bei Ihnen. Vielen Dank, Herr Jung. Vielen Dank, dass wir hier auch bei Ihnen im Leipziger Rathaus sein durften.
Gerne. Dankeschön.
Ein Podcast von Funke.